und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Milenka Emilia. Ja, und wenn du dich fragst, wie es Milenka mit der transformierenden Kraft der Selbstliebe gelungen ist, sich sowohl von ihrer Magersucht als auch von einer späteren Binge-Eating-Störung zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen, ganz liebenswerten Frau, der lieben Milenka. Milenka ist Influencerin, eigentlich müsste man eher sagen Sinnfluencerin und ja, steht für Selbstliebe und mehr Realität bei Instagram und hat selber eine sehr bewegende Geschichte, so bewegend, dass auch während dem Interview ein paar Tränen geflossen sind. Das ja, war wirklich ein sehr authentisches und ehrliches Interview. Milenka ist mit einem eigentlich ganz normalen Essverhalten aufgewachsen, dann leider in die Magersucht abgerutscht und diese hat sich dann später in eine Binge-Eating-Störung verwandelt und ja, die wunderbare Kraft der Selbstliebe hat ihr da rausgeholfen und ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel Inspiration und Motivation aus diesem Interview für dich heute mitnehmen kannst und ich freue mich sehr, dir es gleich vorspielen zu können. Und apropos Selbstliebe, ich wollte dich auch noch einmal kurz an dieser Stelle erinnern, dass du dich immer noch anmelden kannst für mein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, bei dem das Thema Selbstliebe auch ganz, ganz, ganz groß geschrieben ist. Dieses Programm ist kein Diätprogramm, kein Fitnessprogramm, sondern wirklich ein Programm, das dir helfen soll, wieder deine Beziehung zu deinem Körper, zu deinem Essverhalten, aber vor allem zu dir selbst zu heilen. Und ja, wir arbeiten in diesem Programm daran, emotionales Essen aufzulösen, dein inneres Kind zu heilen und ja, einen Weg für dich zu finden, einen ganz, ganz individuellen Weg für dich zu finden, wie du ohne Diät dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Genau, und wir starten alle gemeinsam in diese transformierenden 10 Wochen am 17. Januar. Und ja, noch kannst du dir einen der letzten Plätze im Programm sichern. Wenn dich das interessiert, dann schau doch super gerne mal auf meiner Webseite vorbei, shinecoaching.de. Unter dem Reiter Lifestyle Schlank findest du alle Infos zum Programm. Du kannst mir aber auch gerne bei Instagram folgen. Wenn du zum Beispiel Fragen zum Programm hast, kannst du mir da auch gerne schreiben. Dort findest du mich unter julia-shinecoaching. Genau, und die Links sowohl zu Instagram als auch zu meiner Webseite und zum Lifestyle Schlank Online-Programm findest du auch in den Shownotes. Ja, dann würde ich sagen, genug gequatscht. Jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Milenka, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Hi, ich bin Milena Reschka, bin 32 Jahre alt, komme aus Berlin ursprünglich, bin jetzt nach Zypern gezogen und bin seit vielen Jahren Content Creatorin für das Thema Selbstliebe, Body Positivity und mehr Realität. Und deswegen sitzen wir auch hier so ein bisschen um über meine Geschichte zu sprechen, die schon auch sehr emotional ist. Und ich möchte den Leuten und vor allen Dingen den Frauen Vorbild sein in Sachen zu sich selbst stehen, zu seinem Körper zu stehen, sich von Schönheitsidealen und von gesellschaftlich auferlegten Pflichten zu lösen. Und deswegen, ja, sprechen wir jetzt darüber und ich freue mich total.
Ich freue mich auch sehr und genau aus dem Grund bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil das ist ja auch meine Mission, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, aber ich finde es immer total schön, eben bei Instagram auch Menschen zu sehen, die sich verletzlich, offen zeigen, ehrlich zeigen und dadurch natürlich auch eine riesen Inspiration für andere Menschen sind. Und ja, das machst du ganz toll auf deinem Instagram-Kanal. Und deswegen dachte ich, es wäre doch schön, weil bei Instagram hat man ja immer nicht ganz so viel Zeit, den Content auch zu präsentieren, wenn wir uns hier heute ein bisschen Zeit nehmen, mal ein bisschen tiefer auch in deine Geschichte einzutauchen. Ne? Also ich weiß von Instagram auch, dass ja bei dir auch dann, also die, sag ich mal, Problematik mit dem Essverhalten, Gewichtsthema schon sehr früh angefangen hat. Vielleicht nimmst du uns einfach ein bisschen mit in deine Vergangenheit, wie es dir in der ja, Vergangenheit oder wie das angefangen hat, sowieso, dass du dich vielleicht in deinem Körper damals nicht wohlgefühlt hast oder da, dass es auch eben zu einer Essstörung kam.
Ja, ich glaube, das ist wirklich bei vielen Frauen in meinem Alter, heißt meine Generation damals gewesen. Damals gab es noch kein Instagram und es gab eben diese Vorbilder nicht, die dir jetzt sagen, hey, du bist gut genug, egal ob du Zellulite oder Dellen hast. Und das hätte mir damals richtig gut getan, denn damals waren die Victoria's Secret Models total Trend. Ich habe mir da irgendwelche Zeitschriften gekauft, die Frauen mir aufgehangen in meinem Kinderzimmer und wollte aussehen wie die. Und das hat sich dann alles so entwickelt. Ich war damals nicht mal irgendwie sehr übergewichtig. Ich war eigentlich total schlank. Ich hatte Kleidergröße 36. Und mit 15 Jahren habe ich dann irgendwie meine erste Diät gemacht, als Wette mit einer Freundin. Wer kann schneller abnehmen? Also total bekloppt. Und heute denke ich mir so, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Weil das hat dann alles so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass ich mich überhaupt mit meinem Körper und mit meinem Essverhalten so sehr beschäftigt habe, dass das ja dann total in die negative Schiene abgerutscht ist. Und also das war damals wirklich, ja, wahrscheinlich auch aus Komplexen heraus, viel Unsicherheit. Mit 15 weißt du nicht, wer du bist, was du kannst, dass du vielleicht eine wirklich schöne Frau bist, die einen tollen Charakter hat, tolle Werte hat. Und damals, da ist man noch so total unsicher und dann experimentiert man halt rum mit, ja, wie kann ich abnehmen? Und dann hast du natürlich auch irgendwie diese Model-Vorbilder, die einfach keine guten Vorbilder sind in meinen Augen, weil auch. Ich würde fast behaupten, dass jedes Victoria's Secret Model in irgendeiner Weise essgestört ist und kein gutes Verhältnis zum Essen und zu ihrem Körper haben kann, weil das eben so ins Extreme geht, dieses Dünne. Und ich finde, jedes Extrem ist einfach bedenklich, egal ob sehr, sehr dünn oder sehr, sehr dick. Und damals hat sich das bei mir aus dieser Wette halt heraus entwickelt. Und dann steigerst du dich rein. Damals gab es auch noch Pro-Ana-Foren. Also da war das Internet noch ganz neu, nicht so wie jetzt, ne? Das war alles total so anders. Und Pro-Ana war dann eben Pro-Anorexia. Und da wurde dann gesagt, ja, Pro-Ana ist meine Freundin und wie nehme ich am schnellsten ab? Und dann habe ich mir auch irgendwie so ein Buch geschrieben mit irgendwie Gesetzen, dass, wie war das denn nochmal? Kein Essen fühlt sich so gut an. Oder kein Essen ist so lecker wie das Gefühl, dass du immer dünner wirst. Und das waren total gefährliche Sätze, die da in diesem Internet, was ganz, ganz neu war, propagiert wurden. Da wurden so viele Frauen und Mädchen ja damals vor allen Dingen reingezogen und in diesen essgestörten Kreislauf reingezogen. Und ich war dann auch mittendrin, habe mich dann auch schön isoliert damals. Ne? Das macht man ja. Essstörungen fangen, würde ich schon sagen, in der Isolation an, im Heimlichen, im Stillen. Es haben jetzt auch nicht so viele Leute bei mir mitgekommen. Ich habe ja immer alles so verheimlicht und ich denke auch viele Essgestörte verheimlichen das. Und seit dem Punkt, glaube ich, hatte ich dann ein Problem mit Essen.
Ja, so geht es ja ganz, ganz viel. Das Proana, das kenne ich gar nicht. Das ist ja grauenhaft. Also richtig, richtig schlimm. Und das Schlimme ist ja eben auch, dass sobald, ne, man hat, du hast ja gesagt, du hast Kleidergröße 36, ne? Was soll es Gesünderes geben, sag ich mal. Das ist ja absoluter Normalbereich. Und ich glaube, dass das eben auch so bedenklich eben ist, also oder auch so gefährlich ist, überhaupt eine Diät zu machen, überhaupt nur eine oder die erste, ne? Also aus den falschen Beweggründen eben auch, weil es den Fokus dann eben aufs Essen und die Figur legt und dass man damit natürlich auch so die Natürlichkeit in seinem Essverhalten verliert, ne? Und deswegen gehe ich da auch mit, dass du sagst, die meisten wahrscheinlich Models, jetzt ohne hier Unterstellungen zu machen, ne? Aber allein dadurch, dass sie ja permanent darauf achten müssen, berufsbedingt, kann da ja auch keine wirkliche Natürlichkeit mehr stattfinden, ne? Und das ist ja natürlich auch wieder total schwer, dahin zurückzukommen, ne? Deswegen wurden ja auch so Ansätze wie intuitives Essen entwickelt, ne? Das ist ja eigentlich, viele verstehen das intuitive Essen als einen Ansatz Den würde ich mir natürlich für jeden wünschen, dass er intuitiv essen kann. Für viele Menschen andersrum, die eben von klein auf gelernt haben, große Portionsgrößen, viel emotionales Essen, ne, da, für die ist das meistens am Anfang zumindest nicht der richtige Weg, weil sie erstmal ein Verhältnis zu normalem Essen entwickeln müssen. Aber gerade für Menschen, die eben, sage ich mal so wirklich, sorry für den Ausdruck, aber der ist einfach passend, Diät gestört sind, ne? Also einfach wirklich da eine Störung erlitten haben durch die Diäten, ist das eben ein Ansatz, um da wieder hin zurückzufinden zu dem eigentlichen natürlichen Essverhalten, was man ja mal hatte. Und das hattest du ja, sonst hättest du ja nicht irgendwie Kleidergröße 36 gehabt, bevor du deine erste Diät gemacht hast, ne? Nimm uns noch mal ein bisschen mit. Also du warst 15 und also hast du da so, also wie gewichtstechnisch, also wie weit hast du dich da, also würdest du sagen, das war dann auch wirklich eine Magersucht damals?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war damals so groß, wie ich jetzt bin, ne? Irgendwann ist man ja auch ausgewachsen, ungefähr so 1,65, 1,70. Und ich weiß noch, das Wenigste, was ich auf der Waage gesehen habe, waren ja 47 Kilo, und das ist ja einfach viel zu wenig, ne? Und
Wow.
ja, das war, aber du bist in einem Film, du willst immer mehr, du wirst auch irgendwie ein bisschen süchtig danach, Gewicht zu verlieren.
Heißt
Du
ja auch
willst,
Magersucht.
genau, du möchtest diesen Erfolg in Klammern, sage ich jetzt, weiterhin feiern und immer weiter, 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 weiter machen, aber irgendwann ist halt Schluss, ne? Und irgendwann ist halt diese gefährliche Grenze erreicht, und die hatte ich auf jeden Fall erreicht. Und das war damals, ehrlich gesagt, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. So ganz genau erinnere ich mich auch nicht mehr, aber das war halt damals ein Hüttenkäse und ein Apfel am Tag und 7 Liter Wasser. Das ist jenseits von Gut und Böse, und auch viel Wasser trinken ist eigentlich überhaupt gar nicht gut. Vor allen Dingen 7 Liter am Tag ist viel zu viel und natürlich viel zu wenig gegessen, ne? Und dass du steigerst dich da so rein, und dann versuchst du vielleicht einen Tag fast gar nichts zu essen, um irgendwie wieder so ein bisschen zu sagen, hey, ich habe noch mehr geschafft, ich bin noch krasser, ich bin noch stärker. Und ich habe persönlich damals, wie gesagt, gab es noch so, sage ich mal, Smartphones gar nicht so sehr, dass ich jetzt viele Fotos von mir gemacht hätte. Das habe ich da tatsächlich gar nicht mehr so, aber ich weiß wirklich, 47 Kilo war noch das Wenigste. Ich hatte dann noch eine Freundin damals in der Schule, wir haben uns gegenseitig gepusht. Das ist noch mal ein bisschen gefährlicher, finde ich auch, weil da gibt es dann gar kein Ende mehr, und diese Person kann ich auch überhaupt gar nicht so richtig, sag ich mal, schützen oder mal sagen oder dich mal wachrütteln, ne? Sondern ihr stachelt euch gegenseitig an, und wer schafft mehr, und man macht dann so einen kleinen Konkurrenzkampf draus, und das war wirklich nicht gut. Die Freundin, weiß ich auch, die war wirklich viel zu dünn. Und ich war süchtig, wie du gesagt hast, einfach nach dünn sein, nach mager sein. Und habe wirklich monatelang, ich weiß nicht, wie lange das ging, wirklich wenig gegessen. Ich habe dann irgendwie, ich weiß noch, eine Sache ist mir im Kopf, da habe ich auch noch zu Hause gewohnt, ne? Und dann habe ich, wie krank das ist, man hat dann irgendwie morgens Müsli gegessen oder Cornflakes oder was. Und dann habe ich diese Schüssel einfach nur ein bisschen Milch reingetan. Sorry. Damit das aussieht, als wäre da irgendwas drin gewesen, als hätte ich gegessen. Und habe das dann so in die Spüle getan, damit meine Mutter denkt, ich habe ordentlich gegessen. Und das habe ich immer wieder so kleine, ja, kleine, verarscht habe ich ja meine Eltern auch, ne? Du machst das alles im Heimlichen, und deswegen sage ich, Isolation und das alles wirklich alleine zu machen, ist so gefährlich. Und wenn ihr irgendwen seht, wo es kritisch ist, wo ihr ein Bauchgefühl habt, dass irgendwas nicht gut läuft, dann sprecht die Person an und bietet ihr Hilfe an und sagt ihr, dass sie nicht alleine ist und dass es einfach, dass ihr das Beste wollt für diese Person, aber dass es unbedingt man darüber sprechen muss und dass es so nicht weitergehen kann. Und so einen Menschen gab es damals bei mir einfach nicht. Heißt, ich konnte mich immer weiter reinsteigern. Hab da meine Spielchen gespielt mit, oh, ich habe heute das gegessen, hab so, wie gesagt, einfach dann Geschirr dreckig gemacht, damit alle denken, ich habe was gegessen, aber ich hatte gar nichts gegessen. Und es war einfach alles so krank, wirklich, und so toxisch. Wenn ich heute mit 32 weiß ich, wie schlimm das war, aber damals mit 15 oder 18 weißt du halt gar nicht, was du da tust, ne? Du weißt ja gar nicht, wer du bist, und Deswegen, das braucht Hilfe von außen auf jeden Fall. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwen seht, der in irgendeine Schiene abrutscht, egal ob so oder so, dann bietet ihm die Hilfe an. Sorry. Aber es ist für mich wirklich super emotional.
Ja, da brauchst du dich nicht für zu entschuldigen. Ich finde es total schön, dass du da eben so offen und ehrlich eben drüber sprichst, weil genau das ist ja auch so wichtig, ne, um da und eben auch zu sehen, ne, weil, also ich habe gerade, also mir sind gerade auch fast die Tränen ge gekommen, weil einfach auch so dieses Bild, ne, es ist bei dir ja jetzt schon lange her, aber es ist halt trotzdem einfach auch so traurig, ne, zu sehen, wie alleine man war und wie man sich eigentlich selbst so sehr bestraft und wie streng und gemein man eigentlich zu sich selbst war, ne? Und eine Magersucht, natürlich, du hast es ja eben gesagt, du warst süchtig nach diesem Abnehmen, mager sein, aber es ist natürlich ja auch eine Form von Kontrolle, die man sich schafft, ne? Also es ist was, was man denkt, das hat man in der Hand und das gibt einem Macht und das gibt einem das Gefühl, das Leben irgendwie im Griff zu haben, ne? Und das ist ja, kommt ja auch nicht immer von ungefähr, ne? Das sind ja nicht immer, klar, wird bei Magersucht auch oft eben, das finde ich ein bisschen falsch gesehen, dass das nur so dieser Antrieb ist, ich will schöner, besser sein, aber da liegt ja noch was darunter, ne? Und das sind ja meistens eben Dinge, dass man, du hast ja auch gesagt, ne, kein Selbstbewusstsein gehabt. Und warum hat man kein Selbstbewusstsein? Weil man vielleicht in der Kindheit auch bestimmte Dinge erlebt hat oder nicht erlebt hat oder von irgendwas nicht genug bekommen hat. Also bei jedem steckt da ja irgendwo auch eine Geschichte dahinter, dass das überhaupt in so einem Extrem eben auch ausufern kann, ne? Und bei dem einen wird es eine Magersucht, bei dem anderen, der überisst sich, der nächste fängt an zu trinken oder zu kiffen oder, ne, wir haben alle unsere Strategien, wie wir dann auch mit solchen kindlichen Verletzungen auch irgendwo umgehen. Und deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, dass man das eben nicht auch abtut als irgendwie so eine Krankheit, die total oberflächlich ist oder sowas, weil das ist ja nur sozusagen der Reiz, der erste, warum man da reinrutscht. Aber das ist ja nicht die Basis sozusagen, warum das so ist, ne? Und es ist natürlich auch super, super gefährlich, was du auch gesagt hast mit deiner Freundin, wenn man sich da gegenseitig noch anstichelt. Also ich war mal 2 Jahre zwangsweise auf einem Internat und da war das ganz schlimm bei den Mädels, weil waren wir alle auf einem Haufen, ne? Und da hat das dann eben auch, und eben auch auf einem Internat sind eben auch viele Kinder, die von zu Hause sozusagen auch abgeschoben werden, weil keine Zeit für die Kinder ist, ne? Und auch da viele Verletzungen eben. Und wenn dann viele aufeinandertreffen und sich dann gegenseitig noch anstehen, also das hat da auch so Dimensionen angenommen. Das war echt total erschreckend auch, ja. Also
Ja,
ich.
und da möchte ich direkt mal ergänzen oder sagen, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr irgendwie was merkt, dann sprecht es ruhig an. Und bei mir war das damals so, dass meine Sportlehrerin damals mich angesprochen hat, warum ich so dünn jetzt bin, plötzlich geworden. Der ist das aufgefallen und sie hat nicht weggeguckt. Und ich weiß es nicht mehr so genau, aber mittlerweile glaube ich das schon, dass das damals für mich der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, stopp, so geht das nicht mehr weiter. Sie wollte nämlich meine Eltern kontaktieren und davor hatte ich so einen Schiss und so eine Angst und ich wollte auch nicht, dass die sich so viele Sorgen um mich machen, dass ich gesagt habe, ey, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe schon gesehen, dass ich wirklich sehr dünn war, aber dass meine Sportlehrerin mich darauf wirklich angesprochen hat und meinte, ey, ich mache mir wirklich Sorgen um dich, was ist los und so, und so ein bisschen das Gespräch gesucht hat. Ich glaube, das hat mich damals so ein bisschen wachgerüttelt und mich quasi vor Schlimmerem bewahrt. Ich bin ja auch kein Mensch, mit dem man nicht reden konnte, ne? Also damals habe ich mich auch schon leicht beeinflussen lassen. Und die Sportlehrerin war eine sehr autoritäre Respektperson. Und wenn die mir sagt, ey, das geht jetzt langsam echt sehr in die falsche Richtung mit dir, dann habe ich mir schon meine Gedanken gemacht und meinte, oh, weia, ne? Gut, ich sollte vielleicht damit aufhören oder so ein bisschen, ja, die Normalität wieder reinkriegen. Und das weiß ich noch damals, dann habe ich gesagt, stopp. Ich kann jetzt nicht mehr weitermachen. Ich habe keinen Bock auf Stress mit meinen Eltern. Ich will nicht, dass die sich Sorgen machen. Ich will nicht, dass das jetzt irgendwie so richtig Drama gibt oder Stress oder sowas, ne? Und deswegen, dann habe ich damals so ein bisschen damit aufgehört, beziehungsweise versucht, so ein bisschen wieder mehr Normalität reinkriegen zu lassen. Bei mir war es ja dann auch so, dass nach der Magersucht kam ja die nächste Essstörung, dann quasi genau das Extrem. davon, dass das
Andersrum.
Gegenteil, genau, das gegenteilige Extrem, nämlich von der Magersucht, vom Nichtsessen und alles verbieten und jeden Tag auf die Waage, kam dann von bei mir das Thema Binge-Eating auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ja quasi einfach, dass man alles in sich reinstopft und einfach nicht mehr aufhören kann, weil man damit auch Gefühle kompensiert und dass man flüchtet sich da wirklich rein. Und damals habe ich dann durch dieses Binge-Eating habe ich dann auch sehr viel zugenommen, weil du erbrichst es nicht mehr, so wie zum Beispiel bei der Bulimie, sondern du behältst es alles in dir. Und dann hast du da Fressattacken, regelmäßige, und das war dann das andere Extrem. Ich glaube tatsächlich, wenn ich heute so überlege, irgendwie verursacht auf jeden Fall durch diese magerhaften Züge, magersüchtigen Züge, weißt du?
Ja, und das eine ist halt, also ich kenne mich sehr gut mit dem Thema aus, auch für alle Hörer, die vielleicht noch ein bisschen mehr einsteigen wollen. Ich habe auch ein kostenfreies E-Book, das verlinke ich euch mal in den Shownotes auch zum Thema Binge Eating. Und ich habe ja auch in meinem letzten Buch, Dein inneres Kind will satt werden, da geht es auch eben viel um Kindheit und eben auch Süchte, ne? Und da wollte ich gerade noch was dazu sagen, weil du hast ja gesagt, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast das sozusagen im Alleingang dann versucht, dich da zu heilen, ne? Du hast ja keine professionelle Hilfe bekommen. Und das Ding ist bei Süchten eben, dass die verlagern sich, ne? Wenn wir nicht wirklich den Entzündungsherd löschen, sage ich mal, also die Ursache beheben, über die ich ja eben auch gesprochen habe, ne? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir dann in solche Extreme gehen. Und wenn eben die Ursache nicht geheilt wird, dann können wir zwar versuchen, unser Verhalten zu verändern, weil wir dann irgendwie vom Verstand her verstehen, ah, das ist jetzt nicht gut. Na, aber wir haben halt trotzdem noch das Bedürfnis zu kompensieren. Ne? Und dann hat sich das bei dir einfach, das nennt man Suchtverlagerung, dann hat sich das einfach von der einen in die andere. Das kennen auch ganz viele. Ne? Viele schaffen es dann auch zum Beispiel, sich vom Binge-Eating zu befreien, von Essanfällen zu befreien und arbeiten dann auf einmal total viel oder entwickeln eine Sportsucht oder, ne? Also wenn die Ursache nicht geheilt ist, dann ist es meistens, zeigt sich es dann nur auf der Verhaltensebene bei mit was anderem, ne? Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, weil wenn man solche, ja, wenn man merkt, ne, du hast es ja vorhin auch gesagt, man ist krank, man hat es nicht mehr unter Kontrolle, dass man sich da wirklich auch professionelle Hilfe sucht und eben auch schaut, wo kommt es her und was ist da eigentlich wirklich, wirklich los? Hast du das irgendwann mal gemacht oder hast du das bis heute sozusagen für dich alleine geklärt?
Ich habe das bis heute für mich alleine geklärt, weil, also, das finde ich super, was du sagst, dass man sich so Hilfe holen soll. Aber damals, muss ich auch ganz ehrlich sagen, waren die Zeiten einfach anders. Also, damals, als ich 15 oder 18 oder auch 20 war, das war total das Tabuthema, was es heute auch nicht mehr so ist, finde ich, auch durch Instagram unter anderem, was ich richtig gut finde. Aber damals wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, eine Therapie zu machen. Ich glaube, meine Eltern hätten auch irgendwie. Das ist so ein Tabu gewesen, auch noch mehr, glaube ich, für die ältere Generation als jetzt für mich, dass das gar nicht so irgendwie gepasst hätte. Weißt du, was ich meine? Also, da hat mir total die Weitsicht gefehlt, aber auch die Weitsicht bei meinen Eltern, ganz, ganz klar. Und das war sowas wie, nee, um Gottes Willen, Therapie, das ist, darüber sprechen wir nicht, das machen wir nicht und so, was ich natürlich heute rückblickend auch total schade finde, aber da will ich auch keinen Vorwurf draus machen, weil das waren einfach die Zeiten. Und wie gesagt, ich finde wirklich, dass Themen wie Essstörungen oder ja, gesellschaftlich auferlegte, ja, du weißt schon, fehlt gerade das Wort.
Ein Schönheitsideal oder
Ja,
was?
Schönheitsideale oder einfach, was die Gesellschaft von einem verlangt, das wurde damals von, genau,
Erwartungen.
genau, Erwartungen, das wurde damals von älteren Menschen oder von älteren Generationen, das ist ja noch viel mehr eingebrannt, dass man eben nicht über seine Gefühle spricht, dass man alles runterschluckt, dass man einfach weitermacht und so weiter. Deswegen mache ich da überhaupt gar keinen Vorwurf draus. Damals war aber einfach nicht die Zeit da für sowas. Ich freue mich für jeden, der das damals irgendwie hinbekommen hat oder der da wirklich sich Hilfe gesucht hat. Aber aus meinem Standpunkt kann ich sagen, dass das war überhaupt gar nicht so sichtbar, dass man das einfach greifen konnte. Deswegen, und ich habe mich dann tatsächlich irgendwie versucht, einfach selbst zu heilen. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen, ich wollte erstmal ein natürliches Verhältnis zum Essen wieder zurückkriegen, wie ich es halt vorher hatte, ne? Und das hatte ich dann lange Zeit eben nicht gehabt. Zum Beispiel war es damals bei mir so, dass wenn ich eine Packung Kekse zu Hause hatte, musste ich die komplette Packung sofort essen, weil irgendwie die war da und ich musste die haben so. Und das war total schwer für mich, einfach die Packung da so überleben zu lassen und einfach liegen zu lassen und einfach zu sagen, ey, ich kann die noch morgen essen oder übermorgen oder in einer Woche. Und ich habe mich da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen selbst therapiert, dass ich das immer wieder probiert habe, quasi nur einen Keks zu essen oder nur zwei Kekse zu essen und zu sagen, mein Körper braucht keine 10 Kekse auf einmal, dir reichen auch eins oder zwei Kekse. Und dieses bewusste Essen auch wieder so ein bisschen präsenter zu machen, heißt also, dass du quasi Essen nicht nebenbei konsumierst, sondern eben ganz, ganz bewusst. Du setzt dich hin, du hast Ruhe, du siehst deinen vollen Teller, das ist alles Mögliche ist drauf und du hast von allem genug. Du musst also nicht, sag ich mal, tellerweise oder kiloweise irgendwie Essen in dich reinstopfen, um irgendwie glücklich und zufrieden zu sein, sondern ich wollte unbedingt dieses Natürliche wieder zurückhaben und das habe ich meiner Meinung nach auch dann ganz gut geschafft oder auch bis heute geschafft. Da finde ich das dann eben auch ganz gut, dass du sagst, das intuitive Essverhalten ist ja eigentlich das Nonplusultra, was jeder von uns haben möchte. Das ist ja eigentlich auch die Natur und das Natürlichste der Welt. Und ich bin da echt total glücklich drüber, dass ich das heute habe tatsächlich nach diesen ganzen Essstörungen, weil ich mir einfach irgendwann gesagt habe, ich will das einfach alles nicht mehr. Und dieses, ich will das nicht mehr, das meine ich in dem Sinne von, dass Essen überhaupt so eine große Rolle in meinem Leben spielt. Das ist ja der Knackpunkt, warum ich auch meine, dass viele Menschen, die sich sehr, sehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, dass sich Menschen, die sich viel verbieten, die viel Kalorien zählen, in meinen Augen ist das auch kein gesundes und natürliches Essverhalten. Und irgendwo sind diese Menschen auch essgestört, weil sich alles nur ums Essen dreht. Und von meinem Standpunkt her wollte ich das alles nicht mehr. Und habe dann wirklich Step by Step versucht zu verstehen, dass es keine bösen Lebensmittel gibt, dass es keine guten Lebensmittel gibt. Natürlich sind einige besser und einige schlechter, aber dass ich von allem etwas haben kann und mir nichts verdienen muss. Und das habe ich so peu à peu gemacht. Eben wirklich, ich habe das so ein bisschen therapeutisch, habe ich mir dann so halt Kekse in den Schrank gelegt und meinte, heute isst du nur ein. Heute isst du nur zwei, mal isst du gar kein. Diese Kekse dürfen da sein, ohne dass du über die herfällst und dass du irgendwie der Meinung bist, dass du die unbedingt sofort essen musst, weil du was kompensieren möchtest.
Ja, klar, ich meine, du warst ja auch, jetzt kommt dir ja deine Disziplin auch zugute, ne? Also das, was du davor ja auch hattest, dass du sozusagen da auch den Ehrgeiz hast, sozusagen, ja, dich wieder zu deinen Werkseinstellungen zurückzubringen, so kann man es ja sagen, ne? Weil die hattest du ja tatsächlich eben, was ich vorhin meinte mit dem intuitiven Essen, für manche Menschen. Intuition ist ja was Erlerntes, also was unser Normal ist. Ne? Also was wir auch von zu Hause mitbekommen, ne? Und über einen langen Zeitraum machen. Das so lernt unsere Intuition. Und bei manchen Menschen, die das nie gelernt haben, weil es eben vielleicht die Eltern schon übergewichtig waren, es immer zu viel gab, immer oder eben schon ganz früh so Strategien entwickelt haben und sich überessen haben, da sagt die Intuition einem dann was anderes, ne, weil sie einfach was anderes gelernt haben. Aber bei Menschen wie dir, die sich ja eigentlich ihre Natürlichkeit einfach nur durch diese Diäten kaputt gemacht haben, ist das natürlich möglich, auch da wieder hinzufinden, ne? Das braucht dann eben auch Einsatz und auch, das finde ich gut, dass du also auch dich selber da so gechallenged hast und das auch so dein Willen und diese Kraft, die du ja auch hast, ne, die musst du ja auch haben. Alleine, ne, wenn man mal überlegt, was eine Magersucht bedeutet, das ist ja krass, was man, ne, und diese ganze Energy, die ist ja in dir und jetzt channelst du die sozusagen in was Positives wieder zurück zum Ursprung zu kommen. Total, total schön. Und ich finde es eben auch schön, dass du das teils und da auch die Selbstliebe bei dir so eine wichtige Rolle spielt, weil ich finde, damit steht und fällt eben alles, ne? Weil wenn wir jetzt noch mal so dieses Bild uns anschauen, wie streng, gemein du zu dir selber warst, irgendwie auch als Jugendliche, ne? Das ist natürlich immer ein Mangel an Selbstliebe. Wenn wir uns selbst nicht lieben, dann haben wir eben das Gefühl, das hast du jetzt auch gerade erwähnt, ne? Ich muss mir was verdienen. Ich habe es nämlich sonst nicht verdient. Ne? Ich bin es nicht wert. Ich darf bestimmte Dinge nicht haben. Und klar, da ist Selbstliebe einfach der Schlüssel auch für die Veränderung, wenn wir lieber mit uns selbst umgehen und uns vielleicht eben auch die Frage stellen, was würde denn ein Mensch machen, der sich selbst lieben würde? Ne? Würde der sich jetzt alles verbieten oder würde der im Übermaß alles essen? Also weder noch würde ja Selbstliebe bedeuten. Ne?
Ja, voll. Ich sag immer, Selbstliebe ist so ein bisschen, wie dich deine beste Freundin sieht. Versuch dich doch mal so selbst auch zu sehen, ne? Weil man ist selber immer so streng, selbstkritisch, perfektionistisch und das bist du. Aber mit deiner besten Freundin nicht, weil der lässt du viel durchgehen, die magst du einfach, wie sie ist. Die muss nicht dünn sein, die muss nicht super sportlich sein, sondern die hat einfach, du weißt, die hat ein gutes Herz und das reicht dir. Und ich finde, dass damit sollten wir irgendwie auch bei uns einfach anfangen. Dieses sehr, sehr selbstkritische, perfektionistische hatte ich schon immer und daraus resultiert ja auch so ein bisschen dann auch irgendwie die Magersucht, dass man immer alles schön haben will und das fand ich für mich total irgendwie wichtig zu erkennen, dass niemand ist perfekt. Ich weiß, man sagt das so oft, aber es gibt diese perfekten Menschen, die ihr auf Social Media seht, die gibt es nicht. Und hier wirklich jedes Bild, fast jedes Bild auf Social Media ist bearbeitet. Heutzutage kann man sogar Videos bearbeiten. Du kannst deinen Körper schlanker machen in einem Video. Du kannst alles retuschieren, was du nur möchtest. Und deswegen ist Social Media in vielerlei Hinsicht schlecht, aber auf der anderen Seite auch wieder super gut, weil es dann eben Leute wie mich gibt, die sich eben für mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Tabuthemen und was auch immer einsetzen. Aber ich möchte einfach nur noch mal auch so sagen, wirklich glaubt nicht immer alles, was ihr da so seht, weil ich weiß es, ich komme ja aus der Branche, dass da einfach jedes Bild ist bearbeitet, ist es einfach so. Und da werden Sachen vorgegaukelt, die einfach nicht so sind. Und deswegen finde ich einfach das Thema Selbstliebe nach meiner Geschichte natürlich auch irgendwie war das naheliegend. Und für mich auch, das muss ich auch ehrlich dazu sagen, war das dann auch wieder so ein bisschen selbsttherapierend, dass ich jetzt sage, scheiße, ich zeige wirklich meine Zellulite. Ich zeige jetzt meine Dehnungsstreifen im Internet. Sag mal, bin ich besoffen oder was, ne? Das hat mich damals so eine Überwindung gekostet. Ich saß da, glaube ich, eine halbe Stunde vor meinem ersten Self-Love-Post und dachte mir so, oh mein Gott. Das sehen gleich die Leute. Bin ich mir sicher, will ich das machen? Weil man macht sich so, ja, auch so verletzlich zeigt man sich und die Leute können dich dann auch noch mehr angreifen, ne? Weil du eben deine Schwächen zeigst, ganz, ganz offen. Und dann habe ich das aber trotzdem gemacht, weil ich das einfach, mein Herz mir das gesagt hat, das ist jetzt das Richtige, probier es aus. Und ich habe so ein krass positives Feedback bekommen, wirklich. Da gab es nicht einen negativen Kommentar, weil genau das meiner Meinung nach die Leute sehen wollen. Die wollen Realität, die wollen Leute, zu denen sie sich ja hingezogen fühlen, mit denen sie sich identifizieren können. Und das war damals auch für mich, muss ich wirklich sagen, oder auch so Interviews wie mit dir jetzt, die helfen mir auch noch mal, dass so noch mal alles besser einzuordnen, das noch mal mehr sacken zu lassen. Und ich rede ja sehr, sehr viel darüber, auch auf meinem Kanal. Und das ist für mich dann ein Stück immer so ein bisschen Heilung tatsächlich, dass ich mir das so alles eingestehe, wie es gelaufen ist, wie es wirklich auch leider sehr schlimm und schlecht gelaufen ist, aber dass ich mir das verzeihe auch irgendwie.
Ja, und nichts ist ja auch umsonst im Leben, ne? Du hast jetzt, jeder hat ja seine Geschichte und jeder hat ja durchlebt auch Phasen im Leben, die eben nicht so einfach sind. Die Frage ist ja immer, was macht man dann da draus? Und ne, dadurch, dass du diese Erfahrungen gemacht hast, kannst du jetzt vielleicht andere Menschen davor bewahren, ne? Also es ist immer nichts umsonst und
Genau.
ich ja, finde das total schön und ich glaube auch eben, weil du das Wort, das würde ich gerne nochmal ganz kurz aufgreifen, das Wort Perfektionismus eben auch genannt hast, ne? Also ich merke das auch, ich mache ja betreue Menschen sozusagen auf ihrem Weg zurück zu einem ja, gesunden, ausbalancierten Essverhalten und ich merke das so oft, dass eben dieser Perfektionismus so ein großer Antreiber ist, ne? Und ein Perfektionismus kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Ich nenne das immer eine Überlebensstrategie, die wir eben schon meistens in der Kindheit entwickeln, weil wir irgendwo das Gefühl haben, wir sind nicht ausreichend, wir sind nicht gut genug, wir, ne, wollen Anerkennung von unseren Eltern und von unseren Lehrern und, ne, so geht das ja das ganze Leben weiter und versuchen eben dann auch immer alles perfekt zu machen. Und so eine Krankheit zum Beispiel wie Magersucht, das ist ja, da hast du eben, was ich vorhin meinte, ja, diese Kontrolle. Das
Ja,
kannst du ja perfekt machen, wenn du
ja.
nur einen Apfel am Tag isst, ne, und nur einen Hüttenkäse oder sowas und merkst, du hast jeden Tag, ne, das ist ja, das sind eben solche Mechanismen, was ich vorhin meinte, was unterhalb dieses oberflächlichen, ich will schön, ich will dünn sein, halt liegen, dass es uns einfach eine Form von Kontrolle auch gibt, ne, und dieser Perfektionismus, der strahlt ja in alle Lebensbereiche auch aus. Und wenn es kippt, was ich ja auch viele Menschen eben auch betreue, die auch unter Binge-Eating leiden, dann ist das zum Beispiel auch manchmal diese Essanfälle, die sind dann wie so ein Befreiungsschlag, um sich
Ja.
mal von diesem Perfektionismus zu
Ja.
lösen. So, jetzt ist mal endlich alles egal. Jetzt so, ne,
Ja.
jetzt lasse ich mal los, diesen ganzen Stress, den ich mir die ganze Zeit mache in allen. Ne? Und dann denken die Menschen immer, sie sind undiszipliniert und irgendwie willensschwach, weil sie Essanfälle haben, aber verstehen gar nicht, dass diese Essanfälle überhaupt erst entstehen, weil sie so einen großen Druck aufbauen, weil sie in allen anderen Lebensbereichen so sehr diszipliniert sind, dass da einfach ja, ein Ventil gesucht wird. Und
Total.
ja, und das sind eben komplexe Themen und ich finde es immer wichtig, dass man da ein bisschen tiefer eben auch reinschaut und sich damit eben auch befasst, ne? Und ein Perfektionismus kann ja nie zu Selbstliebe führen, weil das ist ja das Frustrierendste, was es gibt, weil es gibt ja kein Perfekt und selbst was für dich irgendwie perfekt ist, ist dann für den Nächsten nicht perfekt.
Ja.
Und deswegen ist das ja ein Fass ohne Boden, ne? Das heißt, du kommst ja niemals an diesen Punkt, wo du sagen kannst, ja, okay, jetzt habe ich alles perfekt gemacht, ne? Also das ist ja total unbefriedigend. Und sich dann eben auch, um jetzt nochmal den Bogen dahin zu schlagen, sich zu vergleichen mit anderen Menschen auf Social Media, ja, das ist ja auch ein selbstverletzendes Verhalten. Also, und das finde ich auch, kann man ja selber entscheiden, möchte ich das, ne? Möchte ich Menschen, also möchte ich mein Handy morgens in die Hand nehmen und mich erstmal, sorry für mein Deutsch, scheiße fühlen, weil ich jetzt irgendwelche Menschen sehe, die in mir das Gefühl erwecken, dass ich irgendwie minderwertig bin oder nicht gut genug bin, dann habe ich doch aber auch die Wahl zu sagen, okay, dem Menschen folge ich jetzt einfach nicht mehr, weil das tut mir nicht gut. Und das ist dann wieder Selbstliebe, ne? Zu sagen, okay,
Genau,
ja.
da denke ich direkt an diese ganzen perfektionistischen Bloggerinnen, die, ne, alles ist super klasse, toll, immer frisiert, super schlank, das Leben läuft, Mykonos hier, keine Ahnung, Dubai da. Und weißt du, und dann was ich mich immer frage, ist, warum haben diese Leute trotzdem so eine kranke Reichweite? Die Community, die guckt sich das ja gerne an, ne? Die, wie du gerade gesagt hast, die verletzen sich ja dann quasi selbst damit, zu sehen, ey, bei der Frau, bei der läuft so toll alles, die ist mein Vorbild, wie kann man so toll sein, wie kann alles so gut laufen? Und das gibt dir ja kein gutes Gefühl. Ich frage mich aber trotzdem, warum diese Leute so eine Reichweite haben
Weil
und
es den meisten Menschen eben an Selbstliebe mangelt und
ja.
weil sie sich so unbewusst, das ist ja natürlich kein bewusster Akt, aber da, eben da fehlt es dann an Bewusstsein, was das eigentlich mit einem macht.
Ja.
Also man schaut sich das an, natürlich, das inspiriert so ein bisschen zum Träumen, auch hätte ich auch gern, das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn, und das ist auch okay, man kann sich ja auch Vorbilder zum Beispiel suchen und sagen, hey, so, keine Ahnung, so würde ich auch gerne leben und das dann eher so als Anleitung nehmen, was kann ich tun, um irgendwie, ne? Weiß ich, was weiß ich, ortsunabhängig zu arbeiten oder
Ja.
irgendwie so. Aber dann wirklich mal in sich reinzuspüren, das kann ich auch nur jedem empfehlen, was macht das eigentlich mit mir, ne? Und da sind viele Menschen so weit entfernt, überhaupt von ihren eigenen Gefühlen, das überhaupt wahrzunehmen. Und da wirken dann eben auch wieder unbewusste Mechanismen, wo wir uns selber verletzen, weil wir das Gefühl haben, also wo wir uns unbewusst, aber absichtlich verletzen, weil wir uns die ganze Zeit selber irgendwie sagen wollen, wir sind eben nicht gut genug. Ne? Und wenn mal das Bewusstsein dafür da ist, dann ist es eben auch wichtig, eben bewusste Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, nee, das will ich mir nicht selber jeden Tag antun und deswegen folge ich lieber Kanälen, die mir gut tun, wo ich ein gutes Gefühl danach habe, ne? Im Sinne meiner Selbstliebe.
Das war bei mir dann auch ein wichtiger Punkt, wirklich. Das kam mir dann alles peu à peu mit der Selbstliebe, dass ich mich sehr mit mir selbst beschäftigt habe. Und ich finde, Selbstliebe ist nicht nur irgendwie die Zellulite zu akzeptieren und Dehnungsstreifen zu zeigen, sondern das ist ja wirklich Arbeit mit dir selbst, in dir selbst. Und wenn du mit dir selbst irgendwie und auch mit deinem Charakter, mit der Seele und so, das ist ja eigentlich das, was uns ausmacht und nicht unsere Hülle, aber der Fokus liegt immer nur auf der Hülle. Und wenn man sich mal so ein bisschen wirklich in sich reinhorcht und mal sich einfach auseinandersetzt mit sich selbst, dann passiert schon so viel. Und mir war es damals eben wichtig, diesen ganzen Accounts zu entfolgen, die mir nicht gut tun, die mir, egal auf welche Weise, Druck machen, die mir sagen, ich bin nicht gut genug, die mir sagen, ich habe nicht genug und so weiter, ne? Und das war für mich auch so ein kleiner Tipp, wirklich, das hat mir so geholfen damals. Ich bin dann total umgeswitcht von dieser Fitness-Dünn-Sein-Bubble, den ich gefolgt bin, in diese Self-Love-Bubble. Dann bin ich wirklich Frauen gefolgt, die eben dieses Thema aufgreifen, egal in auf welche Art und Weise. Und das hat mir so viel gegeben. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, da mal wirklich in seine Liste zu gehen und ordentlich auszumisten, um mal wirklich zu überlegen, was bringt mir dieser Mensch gerade, dem ich folge? Gibt er mir irgendwie gute Vibes? Fühle ich mich gut oder ist es eigentlich eher das Gegenteil, aber ich ja, folge einfach nur, weil ich immer gefolgt bin und weil es halt nett anzuschauen ist, ne?
Ja, das ist super wichtig und das macht so einen Unterschied, weil die meisten Menschen verbringen eben viel Zeit am Handy
Ja,
und
voll.
ne, wenn man sich überlegt, wie oft man dann irgendwie einfach ein schlechtes Gefühl kriegt, wenn man mal kurz 2 Sekunden, ne, kann alles gut sein und 2 Sekunden später geht es einem schlecht und man nimmt gar nicht wahr, warum. Auf einmal hat
Ja.
man irgendwie schlechte Laune oder sowas und da kann man sich ja wirklich selber davor schützen. Deswegen, ja, finde ich das ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du dich auch hier so verletzlich, offen, ehrlich, authentisch auch gezeigt hast. Das bedeutet mir und auch ganz, ganz vielen anderen Menschen sehr, sehr viel und das bewegt auch viel und deswegen vielen, vielen, vielen Dank, Melina.
Gerne, das hat total Spaß gemacht und wenn man irgendwie Leuten damit helfen kann, dann mache ich das total gerne und ja, Selbstliebe ist nicht einfach, aber es lohnt sich auf jeden Fall und das ist ja wirklich ein Prozess, der dein ganzes Leben geht, ne? Das war auch vielleicht noch mal ein schönes Abschlusswort. Selbstliebe ist nicht, ey, zu dem Punkt, ich zeige jetzt meine Dellen, meine Dehnungsstreifen, jetzt ist gut, sondern Selbstliebe, so lange wie du lebst, musst du dich mit dir selbst auseinandersetzen, mit deinem Inneren, ob du irgendwie glücklich bist, halt eben oder nicht. Wenn du unglücklich bist, kann man Dinge immer ändern. Und das ist ein langer, langer Prozess. Das ist quasi dein Wegbegleiter, die Selbstliebe. Und dessen sollte man sich irgendwie einfach bewusst sein und nicht so streng mit sich sein.
Ja, total. Ja, danke, dass du das auch nochmal sagst, weil eben viele denken, ja, ich muss da irgendwie ankommen, aber da gibt es kein Ankommen. Das ist ja eine
Ja.
Beziehung, ne? Das ist ja die
Ja.
Beziehung zu dir selbst. Und jeder, der vielleicht auch eine Partnerschaft führt oder eine Beziehung zu seinen Kindern oder zu seinen Arbeitskollegen, ne? Wir haben ja lauter Beziehungen und alle Beziehungen, da bedarf es eben auch Arbeit und immer mal wieder kommt man an einen Punkt, da gibt es dann Konflikte, ne? Und so ist das genauso mit der Beziehung zu sich selbst. Es ist einfach ein Weg und nicht irgendwie ein Weg, der ein bestimmtes Ziel hat. Und der Weg, der braucht einfach Achtsamkeit und Bewusstsein sich selbst gegenüber. Ja, total schön. Und du inspirierst da ja auch. Sag uns gerne nochmal, also ich verlinke es natürlich auch nochmal in den Shownotes, aber für alle, die jetzt zuhören und dir gerne auch folgen möchten, sag gerne auch nochmal, unter welchem Namen man dich bei Instagram auch finden kann.
Einfach unter milenka.emilia. Schaut gerne vorbei. Ich versuche da auch echt so ein bisschen tieferen Content zu machen, weil mir Instagram oft zu oberflächlich ist. Ja, und ich habe Spaß dabei. Das ist irgendwie das, wofür ich brenne nach meiner ganzen Geschichte. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne vorbeistöbern. Ich freue mich. Und es hat mir viel Freude bereitet. Und ich freue mich schon, die Folge dann zu hören.
Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel Inspiration und Motivation aus diesem, ja, sehr emotionalen, authentischen Interview mit der lieben Milenka für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder ihn einfach auch nur an Menschen weiterleitest, die hier vielleicht auch Kraft aus den Inhalten schöpfen können. Und natürlich den Podcast auch abonnierst, damit du auch immer wieder erinnert wirst, wenn eine neue Folge jeden Dienstag erscheint. Und apropos Erinnerung, hier noch einmal der Reminder, noch kannst du dich für mein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank anmelden. Wir starten alle gemeinsam am 17. Januar. Ich freue mich schon mega, mega, mega auf den neuen Start. Es waren jetzt ja ein paar Monate Pause, immer so über Weihnachten läuft gerade kein Programm und ja, ich vermisse es dann tatsächlich immer ein bisschen und freue mich jetzt total mit euch ins neue Jahr zu starten und euch tatkräftig zu unterstützen. Ich bin während diesem Programm wirklich immer an eurer Seite. Ich bin täglich für euch erreichbar und nehme mir auch immer ganz viel Zeit für euch. Und ja, freue mich auch auf den Austausch mit euch wieder, also an alle, die sich schon angemeldet haben. Ich bin sehr gespannt und freue mich, euch kennenzulernen. Und wie gesagt, wenn du auch gerne dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt noch anmelden. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder einfach auf meiner Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Dort findest du natürlich auch noch mehr Informationen über das Programm und den Ablauf des Programms. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich auch jederzeit gerne bei mir melden, entweder per Mail oder du kommst mich bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und auch da beantworte ich gerne deine Fragen. Und auch so lohnt es sich natürlich, da auch vorbeizukommen. Genau, dann wünsche ich euch jetzt wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll darauf, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.